machen wir uns nichts vor. Ich glaube, die Folgen von industrieller Tierhaltung und die Folgen für den Planeten und die planetaren Grenzen und der viel, viel, viel zu hohe Fleischkonsum in westlichen Gesellschaften, das weiß jeder Mensch. Das ist nicht so, dass man das ignorieren kann.
Foodstabs.
Eine Nachhaltigkeitsstory aus dem Bundeszentrum für Ernährung. Hier geht es um individuelle Blickwinkel und Motivationen und um ganz persönliche Lebenswege. Und zwar um den Weg von Moritz Bohr. Moritz hat Öko-Agrarmanagement mit der Vertiefung Ökologische Ernährungswirtschaft an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde studiert. Vor dem Masterstudium machte er seinen Bachelor of Arts in Waldwirtschaft und Umweltwissenschaften an der Uni Freiburg. Ja, und in Freiburg wurde Moritz überzeugter Veganer, bevor er sich dann später für eine nachhaltige Tiererzeugung einsetzte. Auf diesem Weg fand und verlor er Freunde. Aber egal ob Pflanze oder Tier, Moritz ist überzeugt, dass jeder Mensch nicht nur eine Wahl, sondern auch die Möglichkeit haben sollte, sich für nachhaltiges Essen zu entscheiden. In unserer Nachhaltigkeitsstory erzählt Moritz von seinen persönlichen Foodsteps. Er berichtet von immer neuen Weggabelungen und den unerwarteten Richtungen, in die sie führten. Was war da los?
Foodsteps.
Wer ist Moritz Bohr?
Ja, das fragt sich Moritz Bohr auch manchmal, aber also anhand von den Fakten. Moritz Bohr, ich bin 37 Jahre, wohne mit meiner fünfköpfigen Familie in Berlin, habe beruflich viel mit Lebensmitteln zu tun, bin für heimische Erzeuger, für heimische Landwirte und Landwirtinnen da und konnte mich im Zuge meiner Ausbildung, meines beruflichen Werdegangs und meiner bisherigen Tätigkeit viel mit Lebensmitteln und mit der heimischen Landwirtschaft auseinandersetzen. Und da bin ich unendlich dankbar für. Ist ein super geiler Job oder eine super gute Branche und gibt mir tatsächlich, also viele Leute suchen ja den Sinn in ihrer Arbeit oder wechseln deswegen auch Stellen. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich eine Branche gefunden habe, wo ich weiß, wofür ich morgens aufstehe. Ja. Auch wenn ich dann nicht immer weiß, wer ich persönlich bin, aber das ist so mein Steckbrief.
Was gibt's darüber hinaus? Hast du Hobbys?
Ich koche gerne, wobei bei 3 Kindern, die alle so unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten haben, also wir haben so eine Negativliste von 3 Zutaten pro Kind, die sie nicht essen müssen. Das heißt, wir schränken uns da auch ganz schön ein. Am liebsten koche ich eigentlich für meine Partnerin und mich. Ich bin total gerne draußen in der Natur. Eigentlich viel zu wenig, auch wenn wir am Stadtrand wohnen. Ich liebe es, in den Bergen zu sein. Am schönsten finde ich Bayern für den Urlaub, weil da gibt es Seen, man kann je nach Wetter aber auch in die Alpen fahren. Und was mag ich noch? Ich mag es, wenn berufliche Projekte funktionieren. Das schlägt eigentlich schon die Brücke. Also ich mache das, was ich beruflich mache, echt gerne und ich sehe auch gleich so den Impact, würde ich sagen. Und ich glaube, das macht mich eigentlich so aus.
Mit deiner Idee, also von einem überzeugten Veganer, hast du irgendwann eine Wende eingeleitet hin zur Vermarktung von Tierfleisch.
Ja, erst Tieren, dann Fleisch, ja.
Ich meine, man muss dazu sagen, ein überzeugter Veganer, das klingt ja schon anders als ein Teilzeit-Vegetarier. Ne? Davon gibt es ja ganz, ganz viele.
Eine Lebenseinstellung auf jeden Fall.
Und die ist ja fundamental.
Ja, also ich bin da so reingerutscht, also aber nochmal ganz zum Anfang. Ich bin tatsächlich in Rheinland-Pfalz groß geworden, in der Nähe von Ludwigshafen, also einer sehr, sehr Ackerbau- oder gemüsebaustarken Region. Da gibt es so einen großen Gemüseumschlagsplatz, Pfalzmarkt ist der größte Gemüseumschlagsplatz in Süddeutschland. Und da bin ich mehr oder weniger am Feldrand groß geworden. Und selbst wenn ich nicht, das ist für meinen Beruf heute wichtig, wenn ich nicht vom Hof komme, nicht aus der Landwirtschaft komme, ich sage immer, ich bin eigentlich am Feldrand mit den Treckerreifen immer größer geworden, weil die Maschinen, die da heute rumfahren, die sind echt gewaltig. Und ich glaube, das, was man heute Container nennt, das haben meine Geschwister oder meine Freunde und ich früher ganz normal am Feldrand gemacht. Also wir haben meiner Mutter immer so kleine Kartoffeln nach Hause getragen oder uns im Rhabarber versteckt oder auch, jetzt kann ich es ja sagen, Erdbeeren geklaut. Das würde jetzt so landwirtschaftlich meine Kindheit beschreiben. Und dann habe ich in Freiburg studiert und das war tatsächlich auch der Moment, wo ich zum Veganismus gekommen bin, weil das hatte damit zu tun, ich bin in eine WG gezogen. Da hat jemand gewohnt, der hat sich schon lange vegan ernährt. Der war richtig tief drin in Tierrechten, also hat sich da auch quasi mit der ganzen Ethik dahinter beschäftigt. Und ich bin da hingekommen, relativ unbedacht. Ich habe mich total Fleisch reduziert eigentlich. Also ich glaube, ich habe mal Fischstäbchen oder sowas in meiner vorherigen WG gebraten. War wahrscheinlich auch zum Studium eine Geldfrage. Und ich bin so mit ihm ins Gespräch gekommen und ich habe gefragt, okay, hey, sag mal, was machst denn du da eigentlich? Und der konnte natürlich bam, bam, bam die ganzen veganen Argumente aufzählen. da habe ich gemeint, weißt du was, also ich fand den auch menschlich total spannend, das war eine coole Freundschaft, die wir da entwickelt haben. Ich habe gesagt, ich würde das gern von dir lernen, weil wenn das stimmt, was du mir alles hier gerade um die Ohren geworfen hast, also mir als Omnivoren, aber fleischreduziert, und wenn das alles stimmt, dann kann es sein, dass ich ein großes Unrecht tue und ich muss das erstmal für mich hinterfragen. Und wir sind ganz praktisch einfach zum ersten Mal einkaufen gegangen. Ich habe gesagt, hey, ich würde gerne wissen, wie du dich ernährst, weil wir wohnen jetzt zusammen, lass uns mal zusammen einkaufen gehen. Da gab es so einen großen Bio-Supermarkt um die Ecke und da sind wir hingegangen und dann wurde aus einer Testwoche, die ich machen wollte, wurden tatsächlich 4 Jahre, wo ich auch deep in die Tierrechtsethik eingestiegen bin und mich umfassend mit dem Thema Veganismus, Tierrechten, Herrschaftskritik, dürfen Menschen andere Lebewesen essen, ja oder nein? Ja, das habe ich da auf die Art und Weise, habe ich quasi den Einstieg gefunden.
Wäre das anders verlaufen, wenn ihr euch nicht sympathisch gewesen wärt, wenn ihr keine Freunde geworden wärt?
Definitiv. Also ich habe das ja selber in der nachfolgenden Zeit dann erlebt, wie man oder wie ich persönlich Menschen in meinem Umfeld dann auch mit veganen Argumenten und mit einfach den Sachen, die ich für mich irgendwie so exploriert habe, wie ich denen wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Nerven gegangen bin. Und ich glaube, wäre die Person mir nicht so sympathisch gewesen und hätte die nicht so behutsam einfach ganz neutral ihr Wissen zur Verfügung gestellt, dann hätte ich da keinen Zugang gefunden. Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen.
Wie ist dein Verständnis als jemand, der das praktiziert hat eine ganze Weile, für Menschen, die keinen Zugang haben? Und hättest du eine Idee, wie man mit denen trotzdem ins Gespräch kommen könnte?
Also wenn es darum geht, Menschen über ihre Ernährungsgewohnheiten zu sensibilisieren, ich glaube, das geht nur über eine Freiwilligkeit, weil letztendlich kann jeder Mensch selber entscheiden, was er oder sie essen möchte. Und ich glaube, das ist auch gut. Ich glaube, es geht immer nur über den Reflexionswillen der jeweiligen Person. Und dann kann man auch echt weit kommen. Und ich meine, die Informationen sind ja da. Also es ist heute so gut möglich, sich darüber zu informieren, was eine bestimmte Ernährungsweise, die etwas einschließt oder eben auch etwas ausschließt, zum Beispiel tierische Produkte, was die für Auswirkungen hat. Und es erfordert auch viel Arbeit, das kritisch zu reflektieren, weil gerade auch viele Tierschutzorganisationen ja auch sehr emotional werben. Dann werden Bilder gezeigt, die irgendwie sehr einschlägig sind und auf ein Thema einzahlen, das vielleicht jetzt in der Ernährung gar nicht so eine große Rolle spielt. Also diese Informationen muss man, glaube ich, auch kritisch reflektieren. Es ist aber gut, dass man erstmal einen Zugang dafür hat und dafür bin ich in der heutigen Welt auch wirklich dankbar. Also ich habe 4 Geschwister und wir hatten alle verschiedene Ernährungsgewohnheiten, teilweise gezwungenermaßen. Meine jüngste Schwester hat eine Zöliakie, also eine Glutenunverträglichkeit. Wir haben uns alle sehr, sehr verschieden in der Familie ernährt und also danke an meine Mutter, dass sie das alles so ermöglicht hat. Ich glaube, wir hatten zu Spitzenzeiten 3 verschiedene Kartoffelsalate auf dem Weihnachtstisch und 1 oder 2 wow. Fleischalternativen, je nach mit Soja oder dann eben mit Weizenprotein. Und das war früher einfach anders möglich, sich über Ernährungsgewohnheiten und dann auch die speziellen Diäten, die man dann eben macht oder das, was man essen kann, zu informieren. Das ist heute natürlich wesentlich leichter.
Ich finde den Aspekt sehr interessant, dass du sagtest, es hat unheimlich viel mit Sympathie zu tun, auch wie sehr dein Freund, der das ja fundamental auch gelebt hat, der hatte die ganzen Informationen und hat es auch für sich komplett und konsequent so umgesetzt, wie er das dir, ohne dogmatisch zu sein, vermittelt hat und dich mit leichter Hand daran geführt hat. Wie hast du das gemacht?
Wenn man den Standpunkt einnimmt, Tiere essen, Tiere töten, Tiere zu beherrschen, ist nicht okay. Ne? Also da geht es in Richtung Animal Liberation und Tierrechtsethik. Und wenn man einmal diesen Standpunkt hat, okay, das ist nicht okay, dann fallen einem so viele Sachen auf in der Welt, die wirklich, wirklich falsch laufen. Und da ist es total wichtig für uns gewesen, dass wir irgendwie das Gefühl haben, okay, wir müssen hier was machen, weil sonst wird man verrückt. Also von daher hatten wir echt viele Ansätze und die haben auch alle irgendwo Spaß gemacht.
Vegan bedeutet ja wirklich eine Menge. Das heißt ja, alle tierischen Produkte sind ausgeschlossen. Meint auch Lederschuhe.
Mhm. Honig. Ich habe damals keinen Honig gegessen. Alles Mögliche, was irgendwie mit Leder zu tun hat. Man kann da noch viel tiefer einsteigen. Also es gibt Getränke, Bier oder Wein, die teilweise auch mit Gelatine bzw. mit Muschelkalk gefiltert werden. Da kann man sich echt drin vertiefen und das haben wir damals auch. Also das war wirklich nicht nur eine vegane Ernährung, sondern auch dann zum Schluss eine vegane Ernährungsweise. Ganz schön umfassend.
Das ist ja viel mehr als nur in Anführungszeichen anders zu essen, bewusster zu essen, sensibler zu essen oder mit Nahrungsmitteln sensibler umzugehen. Das ist ja eine Haltung, das ist ja eine Lebenseinstellung. Aber dann kam der Moment, wo du dich entschieden hast, ich beiß jetzt dann doch mal wieder in ein Stück Fleisch.
der Weg vom radikalen Veganismus oder auch Tierrechtsethiker zum, also jetzt als Privatperson, ich habe das ja nie beruflich gemacht, das war schon auch eine schrittweise Erfahrung. Also ich bin dann nach dem Bachelorstudium, bin ich auf Reisen gegangen mit meiner damaligen Freundin. Wir sind durch Westeuropa, Spanien, Frankreich, Portugal und Marokko gereist und wir haben zwischendrin auf landwirtschaftlichen Betrieben gearbeitet und wir waren auf einem Betrieb in Südfrankreich, in der Nähe von Toulouse, kurz vor den Pyrenäen und haben da mitgearbeitet. Ne? Dieses klassische Woofing, haben das glaube ich für insgesamt 2x4 Wochen gemacht und die hatten dort einen Gemüsebau, also Intensivkulturen unter Folie, aber auch im freien Feld. Die hatten ein bisschen Getreideanbau und die hatten 2 Schweine. Und die beiden Menschen, die den Hof geführt haben, waren ein Ehepaar mit 3 Kindern. Die waren selber früher mal vegan. Wir kannten die vorher nicht. Wir sind da durch einen privaten Kontakt hingekommen. Und mit denen konnte ich mich gleich auf so einer hohen Ebene, sage ich mal, connecten, weil die ganz viele Beweggründe, also die hatten quasi diese Veganreise, sage ich mal, die hatten die schon vor Jahrzehnten gemacht und waren letztendlich auch mit Pioniere für das, was ich dann später in Büchern lesen konnte. Also das war eine super spannende Verbindung. Und ich habe auf diesem Hof eins erfahren, nämlich dass Tierhaltung, wenn sie an eine Landwirtschaft angebunden ist, sich okay anfühlen kann. Also gar nicht auf einer argumentativen Ebene konnte der mir sagen, hey, wir brauchen hier Schweine, weil wir brauchen Resteverwerter, wir haben so viel Gemüseabfälle, die wir nicht verarbeiten können und das geben wir den Schweinen. Also der hat das gar nicht argumentiert, sondern ich habe einfach gesehen, okay, da stehen 2 Schweine in einem echt schönen Outdoor-Gehege und die werden gefüttert mit dem, was auf dem Hof anfällt. Und einmal im Jahr schlachtet die Familie dann und verarbeitet ein Schwein. Und da waren wir dabei, jetzt nicht bei der Schlachtung, aber wir waren bei dieser Tierhaltung, einfach bei diesem Leben Tier und Mensch in einem integrierten System. Und das hat sich für mich einfach vor Ort okay angefühlt. Und da habe ich entschieden, okay, gut, ich könnte mir vorstellen, wieder tierische Produkte zu mir zu nehmen. Das ist noch gar kein Fleisch. Der Schritt zum Fleisch, der kam dann ein paar Jahre später in Berlin.
Das heißt, erstmal tierische Produkte zu dir zu nehmen, Milch.
Milch, Eier, das war es letztendlich, Käse. Also wir waren damals ja auch auf Reisen und das war, als wir in Marokko vegetarisches oder veganes Essen bestellt haben, dann hieß es immer, alles klar, hier ist das Gemüse, aber da ist halt, also Hühnchen ist halt ein bisschen drin, weil sonst schmeckt es nicht, aber das Gemüse ist ja vegetarisch. Und es war echt schwer, sich, also wir haben immer irgendwo einen Knochen drin gefunden, der mitgekocht wurde, einfach als geschmacksgebende Komponente. Und
wie fühlte sich das an?
Irgendwie so ein bisschen. Das war so ein bisschen pietätslos, fand ich. Also ich meine, Veganismus ist ja auch enorm identitätsstiftend und ich fühlte mich immer so ein bisschen auf den Schlips getreten, aber irgendwo war es auch lustig. Also genau, meine damalige Freundin hat sich auch überwiegend vegan ernährt, aber ich glaube auch ein bisschen mehr zuliebe oder einfach so, um da mitgenommen zu sein oder um da mitzugehen. Und ja, also ich glaube, die hat als erstes gesagt, ey, weißt du was, komm, auf gut Deutsch, scheiß drauf, jetzt essen wir das halt mit. Und ja, also der Widerstand war dann gebrochen, weil es war gar nicht anders möglich, sich da unterwegs zu ernähren. Und das war der erste Schritt, unterwegs dann wieder tierische Produkte, Eier, Honig zum Beispiel und eben auch Milch zu mir zu nehmen.
Das bedeutet aber auch, dass du, obwohl du sehr, wie du selber sagst, radikal vegan gelebt hast, hattest du kein Ekelgefühl?
Also es gab Momente und es gibt heutzutage tatsächlich noch Momente und das hat mein damaliger Mitbewohner mal gesagt. So, man merkt, wenn man in ein Tier reinbeißt, also in einen Rohstoff, der aus einem Tier kommt, nämlich Fleisch, man merkt, wenn man da reinbeißt, wie es gestorben ist. Aber jetzt bei meinem ersten Mal Fleisch oder mein erstes Mal Fisch war dann nach dieser veganen Zeit, ich habe zum ersten Mal wieder in ein Stück Fisch reingebissen. An den Moment kann ich mich auch noch ziemlich genau erinnern, aber da hatte ich keinen Ekel, nee.
Was war das für ein Moment?
Das war ein wunderschöner Sommerabend in Berlin und da bin ich mit einer Freundin in einem Restaurant vorbeigegangen, wo sie den Koch kannte. Wir wollten eigentlich nur noch so einen kleinen Abstecher machen und das war ein ziemlich gutes Restaurant. Das war Sterneküche in Berlin und wir hatten da im Sommergarten, der Koch hat uns da quasi so über den Seiteneingang reingeholt und der hat uns dann, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen was, aber der hat uns irgendwas mit Fisch gemacht. Und ich glaube, ich war vorher einfach auch noch nie in so einem guten Restaurant. Und die hat das halt bestellt und ich wollte nicht unhöflich sein und habe halt so mal die Gabel reingehalten. Und ich bin am nächsten Morgen, es war wunderbar köstlich. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, hatte das Gefühl von Hunger und ich musste sofort an dieses Stück Fisch denken. Also ja, das war wirklich eine eindrückliche Erfahrung. Da kriege ich jetzt noch Appetit, wenn ich dran zurückdenke. Und dann einfach für mich gemerkt, okay, das ist eine Welt, die stünde mir jetzt wieder offen. Also der Damm ist gebrochen und Fleisch kam quasi dadurch in mein Leben. Erstens über eine Auslandserfahrung auf einem Betrieb in der Ukraine, wo Wasserbüffel gehalten worden sind. Da war ich sehr, sehr nah dran. Und einem Projekt, was sich dann daraus entwickelt hat. Und zweitens, weil ich mich einfach beruflich in die Richtung orientiert habe, mit ökologischer Tierhaltung dann letztendlich auch meinen Berufsweg zu bestreiten.
Und kannst du dich an das erste Stück Fleisch erinnern? Wie kam das durch wen auf deinen Teller?
Das muss im Zuge einer Produktentwicklung gewesen sein, die ich inspiriert durch meinen Aufenthalt in der Ukraine vollzogen habe. Also ich war in einem Arterhaltungsprojekt in der Ukraine, in Transkarpaten, und sollte da auf eine kleine Herde Wasserbüffel aufpassen, die meinem guten Studienfreund gehört hat. Und der hat da so ein Arterhaltungsprojekt draus gemacht, transkarpatische Wasserbüffel, super spannende Tiere. Und der hat gefragt, ob ich vorbeikommen kann. Und als ich dann da war, hat er mir gesagt, dass er gerade gar nicht da ist und ich mich allein um die Herde kümmern muss und ich hätte eine Woche Zeit von der Praktikantin, die noch da ist und die Deutsch und Russisch bzw. Ukraine spricht, ich hätte eine Woche Zeit, alles zu lernen und er sei in 2 Monaten wieder da. So, das habe ich, ja, genau, du lachst jetzt, genau, ich habe damals erst gestaunt, aber ich habe in diesen 2 Monaten Wasserbüffel kennen und lieben gelernt und bin dann wieder nach Berlin gekommen. Damals waren Streetfood-Märkte, die sind gerade so aufgekommen. Und ich habe auf einem Streetfood-Markt mit im Kuratorium gearbeitet und sollte da so ein bisschen die Standauswahl mitmachen. Und ich stand da irgendwann und habe rumgeguckt und habe gedacht so, boah ey, hier wird so viel von Essen verkauft, was schön zubereitet ist, was echt irgendwie anschaulich ist, was auch gut schmeckt, was teuer ist. Also eine Portion, sage ich jetzt mal, für irgendwie zwischen 5 und 9 Euro. Und was von den Rohstoffen, ich habe ja gesehen, was die Händler für Rohstoffe einsetzen, was von den Rohstoffen echt nichts ist, was ich selber essen will. Und so kam der Gedanke, okay, cool, ich würde gern was mit Wasserbüffeln machen, weil die finde ich gut und Schutz durch Nutzung. Also manche Tierarten kann man deswegen halten, weil man sie eben auch nutzt. Und Fleisch gehört bei Wasserbüffeln nun mal dazu. Stichwort Bruderkalb. Und dann habe ich einen Wasserbüffelhalter aus Brandenburg aufgetan und habe mich mit dem zusammengetan. Der hat gesagt, super, du kannst hier das Verarbeitungsfleisch von unseren männlichen Kälbern und den Altkühen, das kannst du quasi in der Form eines Burgers verkaufen. Ich unterstütze dich dabei und wir machen zusammen Streetfood-Märkte. Und in dem Rahmen habe ich zum ersten Mal wieder Fleisch gegessen. Wasserbüffelfleisch aus Brandenburg.
Wie war das?
Das war echt lecker, muss ich sagen. Aber wir hatten auch coole Soßen gebastelt. Also da hatte ich Hilfe von einem Koch. Das war schon eine Überwindung. Es hat total gut geschmeckt und es war gleichzeitig aber auch was, wo ich gewusst habe, okay, gut, das ist für mich eine besondere Situation. Also weil das eben auch eine vegane Lebensweise, wie gesagt, sehr, sehr identitätsstiftend ist und man schmeißt so ein bisschen was über Bord, was lange einen begleitet hat oder was mich da lange begleitet hat. Und deshalb war das einfach ein sensibler Moment, ja.
Ja, Stichwort Freund aus Freiburg. Was hat denn der gesagt?
Ich glaube, der war ganz schön enttäuscht.
Wie hast du es ihm gesagt?
Also ich weiß, dass ich mich erstmal ganz schön gedrückt habe und der hat mich dann auch nochmal in Berlin besucht, wo ich dummerweise auch parallel eine Veranstaltung hatte, wo ich Wasserbüffelburger dann verkaufen musste.
Da wusste er das noch nicht?
Oh, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall Bruch in der Freundschaft und wir haben es auch nicht geschafft, diese Freundschaft aus Freiburg sozusagen in eine Freiburg-Berlin-Brücke rüber zu retten, aber wie das ist bei Freundschaften, die in Studien geschlossen werden, ich glaube, die können sehr, sehr inspirierend sein und die geben einem viel mit und dann entwickeln sich die Leben ja aber so rasant danach weiter, dass man dann echt gucken muss, wie man in Kontakt bleibt, was oft auch nicht geht. Also wir sind nicht mehr befreundet und ich habe aber häufig dann während meiner weiteren beruflichen Laufbahn, wo ja Fleisch und die Vermarktung von ökologisch gehaltenen Tieren einfach eine große Rolle gespielt hat. Ich habe mich häufig gefragt, okay, was würde der dazu sagen? Also der ist schon auch als ja so eine gewisse, ja sehr, sehr positives, sympathisches, aber auch sehr, sehr moralisches Teil von meinem Gewissen irgendwie mir erhalten geblieben.
Wie war das bei deinen anderen Freunden, bei deinen Familienmitgliedern? Was haben die gesagt?
Also mein Vater hat sich, seit ich denken kann, vegetarisch ernährt. Meine Mutter isst Carnivore, genauso wie mein Bruder und eine meiner Schwestern. Meine ältere Schwester hat sich sehr früh vegetarisch und dann vegan bis heute, aber nicht dogmatisch. Sie ernährt sich bis heute vegan. Und meine Jüngste, die hatte auch eine vegane Zeit, hat aber noch eine Zöliakie. Also wir hatten einfach einen super Mixed Bundle auf Ernährungsgewohnheiten. Und ich glaube, ich habe im Rahmen meiner veganen Sturm- und Drangphase jetzt niemanden innerhalb der Familie überzeugt, sich da anders zu ernähren. Wir hatten viele Familienessen im größeren Kreis. Wenn dann festgestellt worden ist, ach, der Moritz oder seine Schwester, die ernähren sich vegan, dann haben auf einmal alle anderen das Bedürfnis, bei denen das nicht so ist, drüber zu reden und vor allen Dingen eben zu rechtfertigen, warum sie sich nicht vegan ernähren. Also das ist eigentlich schon fast lustig, aber es ist auch ein bisschen schade, weil das dann auch so diese Zeremonie des gemeinsamen Essens total zerstört. Und Ja, also ich glaube, ich war immer gesprächsoffen oder auch gesprächswillig, wenn sich jemand dafür interessiert hat. Wie gesagt, auch über eine Maße. Also ich habe auch meinen Mund aufgemacht. Ich kann das einfach nicht so gut meinen Mund halten, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, okay, da ist was Unrecht. Und ich glaube, dass Veganismus einen total guten Einstieg bietet, sein eigenes Leben und seine eigene Haltung zu verschiedenen Sachen zu reflektieren. Also egal, ob man jetzt drüber nachdenkt, okay, wie stehe ich eigentlich zu der Beziehung Mensch und Tier? Kann ich das verantworten, dass Tiere, dass gewisse Tierarten gehalten, gemästet und getötet und verarbeitet werden? Kann ich das auf einer individuellen Ebene gegenüber einem Schwein, kann ich das verantworten? Finde ich das gut? Oder man kann sich, wenn das jetzt nicht der Zugang ist, dann kann man sich fragen, okay, will ich denn für die Umwelt oder für die Folgekosten und für die Umweltverschmutzung, die einfach an Tierhaltung im großen Stile dranhängt, will ich dafür verantwortlich sein? Also das ist mehr so ein weiterer Blick darauf. Das kann man reflektieren. Oder man kann sich auch überlegen, okay, möchte ich, dass Menschen in großen Schlachtbetrieben dazu gezwungen sind, aus ökonomischen Gründen den ganzen Tag am Schlachtband zu stehen? Also kann ich das dem Menschen gegenüber verantworten? Also ich glaube, dafür ist Veganismus eine total gute Fläche oder ein total gutes Thema, wo man sich wirklich 360 Grad einmal drehen kann und zu fragen, wie stehe ich dazu? Und dadurch, glaube ich, ist es wirklich eine gute Möglichkeit, auch ein bisschen sich selber zu finden.
Wie würdest du den Einstieg wählen in einem Gespräch mit einem Veganer, der jetzt das so lebt, wie du es früher getan hast, der sehr überzeugt davon ist und der jetzt dich sieht?
Ich glaube, das geht nur, wenn derjenige offen ist, wirklich auch ein Gespräch stattfinden zu lassen und wenn man nicht in dieses, ja, ich habe das früher mal mit so einer Kampfkunst verglichen, in dieses typische Abfolge von Argumenten reinrutscht. Ich kann dir mit zuhenden Augen sagen, was für ein Gegenargument auf ein Argument folgen muss und wo man dann zum Schluss im Gespräch landet. Das ist keine Grundlage für ein Gespräch. Also ich glaube, um mit einem Veganer oder einer Veganerin ins Gespräch über seine oder ihre Ernährungsgewohnheiten zu kommen, das geht nur, wenn die Offenheit da ist. Und man kann dann viele Themen besprechen und da auch viele Fragen, die man so aufwerfen kann. Aber ich glaube, es wird ganz schwierig sein, durch Fragen, die ich stellen könnte, denjenigen das Gefühl zu geben, sich nicht rechtfertigen zu müssen. Weil eine Rechtfertigung im Gespräch auch immer den Kontaktabbruch letztendlich bedeutet. Von daher, ja, ist genauso wie beim Griller. Es kommt auf den richtigen Moment und die Freiwilligkeit drauf an.
Die Ressourcenendlichkeit zwingt uns eigentlich, neue Wege zu gehen. Mhm. Ne, du gehst so einen neuen Weg. Was wäre deine Idee? Was wäre dein Wunsch? Welche Weichen sollten gestellt werden? Was können wir machen?
Also was ich mir wünschen würde, einfach weil ich das selber durch eine sehr engagierte Mutter und Familie erlebt habe, ist, dass jedes Kind Zugang zu guten, frisch gekochten Lebensmitteln bekommt. Und ich glaube, dass das in unserer heutigen Gesellschaft auch über Schule stattfinden muss, sprich öffentliche Verpflegung. Ich würde mir wünschen, dass da ein großer Wert auch auf Biofleisch gelegt wird, einfach aus dem Grund, weil viele Kinder zu Hause gar keinen Kontakt damit bekommen. Und ich finde, dass da ein Bildungsauftrag auch drin steckt. Weniger Fleisch in öffentlicher Außerhausverpflegung, aber dafür Besseres und dafür dann aber eben auch für die Gesamtheit der Kinder oder Jugendliche auch insgesamt ja, verfügbar. Ich würde mir einfach, weil das für mich, wie gesagt, auch selber sehr, sehr schön war, ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch irgendwo die Möglichkeit hat, auch in Ruhe über sein Ernährungsverhalten und die Auswirkungen nachzudenken, weil Essen dreimal am Tag eine Rolle spielt bei jedem und jeder und es einfach so einen maximalen Impact in der Welt hinterlässt. Und ich würde mir wünschen, dass wesentlich weniger Tiere in Deutschland gehalten werden. Und möglichst natürlich nach ökologischen Kriterien. Warum? Weil ökologische Tierhaltung immer flächengebunden stattfindet. Das heißt, ein Betrieb kann nur so viele Tiere halten, wie der Betrieb auch aus den eigenen Flächen versorgen kann. Und allein durch diese Haltungsform würde die Menge an verfügbarem Fleisch so drastisch reduziert, dass wir automatisch von diesen 55 Kilo, die, glaube ich, jährlich im Durchschnitt gegessen werden in Deutschland, wo ganz anders landen würden. Und das wäre dann tatsächlich innerhalb der planetaren Grenzen, nach meinem Wissen. Also das wäre so ein Wunsch für die Zukunft.
Da ich ja jede Woche an Schulen auch unterwegs bin, glaube ich, dass du offene Türen einlaufen würdest. Allein ein Realitätsabgleich zeigt ja, die wollen das wohl, aber die monetären Mittel sind überhaupt nicht da. Also die Finanzierung, sowas auf die Beine zu stellen in der Fläche. Mhm. Ne? Also punktuell klappt das sicherlich. Es gibt auch verschiedene Schulformen, die das ja auch praktizieren. Aber um das in die Breite zu bringen, in die Fläche zu bringen, vor allen Dingen dahin, wo es von zu Hause nicht unterstützt werden kann, aus diversen Gründen. Ne? Mhm. Was könnte man da tun, um das wirklich auf breite Füße zu stellen?
Also wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier in Bonn sitzen, sondern in irgendeinem Ministerium und das hoffentlich auf gute Bahnen lenken. Also ich glaube, ein Ansatz ist tatsächlich eine transparente Schulverpflegung. In Berlin ist das so, ich weiß nicht, ob es deutschlandweit so ist. Wir haben dadurch, dass Kinder auch ganztags in Schulen sind oder in Kitas, wo es mittlerweile auch oft ein Mittagessen gibt, zumindest in Berlin, gibt es die Möglichkeit, den Kindern einmal am Tag ein warmes, hochwertiges Essen oder ein warmes Essen zur Verfügung zu stellen. Und leider sind häufig die Caterer, also die Unternehmen, die das Essen dann auch anbieten, finanziell nicht in der Lage. Ich glaube, die haben da 3,15 Euro pro Gericht. Ja, die sind finanziell nicht in der Lage, hochwertigere Lebensmittel einzukaufen. Und da würde ich mir einen anderen Hebel wünschen. Also ich finde, dass Gemeinschaft auch den Auftrag hat, den Nachwuchs gut zu versorgen. Und ich glaube, das wäre tatsächlich eine konkrete politische Maßnahme. Aber ich will jetzt hier auch keinen Katalog für irgendein Ministerium entwerfen. Beruflich habe ich einfach mit der Erzeugung von Rohwaren und mit deutschen Landwirten und Landwirtinnen zu tun. Ich würde mir das wünschen, dass das allen Kindern zur Verfügung steht, was es einfach nicht tut. Weil auch nicht alle Eltern in dieser Republik die Möglichkeit haben, ihre Kinder dazu unterstützen. Aber deshalb glaube ich, dass öffentliche Bildung und Schulverpflegung ein ganz großer Hebel auch sein kann. Und es freut mich, dass es da auch in die Richtung schon viele Projekte gibt. In ein paar durfte ich ja mitarbeiten die letzten Jahre.
Wenn du jetzt mit deinem ganzen Know-how, mit deinem Wissen, mit deiner Erfahrung auf Landwirte triffst, die konventionell unterwegs sind und die ja auch lange in ihren Thematiken drin sind, die auch teilweise existenzielle Sorgen haben, die größer nicht sein können, was sagst du denen? Also wenn die zu dir sagen, sag mal, ist ja schön, was du da machst, aber das können wir uns überhaupt gar nicht leisten. Ich meine, ich habe 3 Kinder zu ernähren und wir wurden politisch in die Richtung gebracht, in der wir uns heute befinden. Wir müssen irgendwie damit umgehen. Ja. Was sagst du denen?
Also erstmal, ich bedanke mich eigentlich grundsätzlich immer bei Landwirten und Landwirtinnen, weil auf gut Deutsch, die reißen sich den Arsch auf, dass diese Gesellschaft hochwertige, saubere, sichere Lebensmittel hat.
Ja.
Und das jeden Tag. Und wir haben sogar, kommt jetzt auf die Warengruppe drauf an, aber wir haben sogar mehr Lebensmittel, als wir hier brauchen. Das ist was ganz, ganz Tolles und ich habe so großen Respekt und Demut vor Menschen, die tagtäglich mit den Elementen arbeiten, die in Jura sich gut auskennen müssen, in Betriebswirtschaft, in Psychologie, wenn die Mitarbeiter haben, in BWL, also
und Landwirte, Krisenmanagement.
Ja, Krisenmanagement permanent ist die aber eigentlich und Technik auch noch.
Ja.
Also sie haben so ein breites Wissensspektrum, was sie anwenden müssen, um letztendlich eine Tradition und auch eine Form der Landschaftspflege zu vollziehen. Also da ziehe ich erstmal meinen Hut. Und ich wiege Biobetriebe auch nicht mit konventionellen Betrieben. Ich wiege das nicht gegeneinander auf. Das sind 2 verschiedene Wirtschaftsweisen. Und ich lebe in der gut begründeten Annahme, dass eine ökologische Bewirtschaftung für einen Betrieb sehr, sehr viele Folgekosten für die Umwelt nicht verursacht. Das heißt, auf Bio umzustellen, ist mit die beste Art und Weise, die Umwelt zu schützen, weil Grundwasser nicht mit Nitrat belastet wird, weil verschiedene Anwendungen auf dem Feld nicht stattfinden, das ist so, aber um einen Betrieb auf Bio umzustellen, reicht nicht nur die Motivation des Betriebsleiters oder der Betriebsleiterin, der Markt, also die Abnahme muss da auch für sein. Und ganz ehrlich, wir sind in Deutschland weit von diesen 30%, die Regierungsziel sind, in der Fläche, aber auch jetzt von dem Konsum her entfernt. Also es hat nicht jeder Betrieb die Möglichkeit, auf Bio umzustellen. Und es gibt viele Maßnahmen, die Betriebe heutzutage schon anwenden können, die man in ihrer Wirkung regenerativ nennen würde. Das heißt, die zahlen grundsätzlich auf die Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit ein oder die Erhöhung der Bodengesundheit. Da geht es darum, CO2 im Boden durch Humusaufbau zu speichern. Das sind alles Maßnahmen, die jetzt nicht kurzfristig die Erhöhung des Ertrages in den Vordergrund stellen, sondern die den Boden pflegen und dadurch eine Ertragssicherheit auf lange Sicht gewähren und die Anwendung von zum Beispiel mineralischen Düngemitteln aber reduzieren können. Das heißt, es gibt viele Bausteine, die konventionelle Betriebe heute schon anwenden oder zukünftig noch vermehrt anwenden können. Deshalb, was würde ich einem Landwirt sagen? Also ich würde erstmal sagen, danke, mach weiter so und wenn du drüber reden willst, es gibt bestimmt verschiedene Praktiken, die vielleicht auch auf deinem Betrieb noch angewendet werden können.
Moritz, möchtest du drüber reden, was deine nächsten Ziele sind? Was steht an bei Moritz Bohr?
Also ich möchte mich auf jeden Fall weiter dafür ansetzen, dass heimische Betriebe weiterhin wirtschaften können. Ich möchte daran arbeiten, auch in meinem neuen Job, dass heimische Betriebe Teil der Klimalösung sind. und wir eine Möglichkeit finden, wie die ganze Welt will irgendwo Geld für Klimaschutz ausgeben und muss das dringend tun. Ich möchte, dass heimische Betriebe ein Teil davon sind. In dem Team, in dem ich jetzt arbeiten kann, möchte ich die Motivation weiterhin hochhalten. Ich möchte dafür sorgen, dass wir unsere Arbeit, wo wir alle eine enorme intrinsische Motivation mitbringen, dass wir die gut machen können. Und ich freue mich jetzt tatsächlich auch auf den Sommer und um mit meinen Jungs und meiner Familie ein paar Mal zu grillen. Ich finde, gemeinsam essen ist mit das Schönste, was man machen kann. Das ist ja auch so was Archaisches, ne? Also ich denke da häufig, wenn man am Tisch gemeinsam sitzt, ja, also es ist Stille, keine Ruhe, es ist Stille, alle sind irgendwie zufrieden und das Intimste, was der Mensch machen kann, nämlich gemeinsam essen, wenn man irgendwie überlegt, wo kommt das her, das ist ein schutzloser Moment, wenn man sich da auf sein Essen konzentriert und irgendwie der Säbelzahntiger kann hinter einem sein oder nicht. Ich habe Lust, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und gemeinsam zu essen. Hochwertige Lebensmittel, wo immer wir es können.
Ich sage Dankeschön, Moritz Bohr, alles Gute für die Zukunft, mach weiter so, ich bin gespannt und wir hören uns wieder.
Vielen Dank, Insa. Wiedersehen.
Footsteps.